Herzlich willkommen zum Podcast der Adventgemeinde Chemnitz. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Sie hören jetzt eine Predigt aus unserer Gemeinde. Für die nächsten Minuten wünschen wir Ihnen Gottes Segen beim Zuhören, neue inspirierende Gedanken und dass Gott Ihnen begegnet.
Als Predigttext habe ich mir ausgewählt Psalm 73. Ich lese ab Vers 1 nach der Hoffnung für alle. Ein Lied Asaphs. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen. Das kann niemand bestreiten. Ich aber hätte beinahe an ihm gezweifelt, fast hätte ich den Glauben aufgegeben, denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Vers 12. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein, ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Vers 16. Ich versuchte zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und den Frommen schlecht geht, aber es war mir viel zu schwer. Asaph ist am Boden zerstört. Er versteht die Welt nicht mehr. Nein, er begreift es nicht. Er stellt sich die Frage, wie ist das nur möglich? Das sind die Gottlosen, die nicht nach Gott fragen, diejenigen, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben, denen geht es gut. Sie haben alles. Sie sind wohlauf und gesund. Was sie anpacken, das gelingt ihnen. Sie werden immer reicher und wohlhabender. Und das fast ohne Anstrengung und ohne Mühe. Und die Gottesfürchtigen, diejenigen, die mit Gott leben, die ihn ehren, die ihm dienen, wie sieht es bei Ihnen aus? Es geht Ihnen schlecht. Sie müssen sich alles mit Mühe erarbeiten. Sie haben mit Schwierigkeiten und Problemen zu kämpfen. Sie werden von Krankheit geplagt. Mühevoll gehen Sie durchs Leben. Asaphs Glaubensgebäude bricht zusammen. Er fängt an Gott zu zweifeln. Er fragt sich, handelt so ein gerechter Gott? Für manche Menschen ist das, was Asaph hier sagt, wie aus der Seele gesprochen. Denn auch uns quält manchmal die Frage, warum müssen gottesfürchtige Menschen so viel leiden, während es den Gottlosen anscheinend gut geht? Plötzlich tritt Krankheit, Not und Leid in dein Leben und du stellst dir die Frage, Herr, warum? Warum ich? Herr, was ist los? Die einen, die werfen ihr neugeborenes Kind in den Abfall und ich sehne mich sehnlichst nach einem Kind und mir wird keines geschenkt. Oder ich bekomme ein krankes, ein behindertes Kind. Die einen, die heiraten und lassen sich nach kurzer Zeit wieder scheiden. Und ich, wo ich mich doch sehnlichst nach einem Lebenspartner sehne, ich bekomme keinen. Herr, ich verstehe es nicht. Die Gottlosen verschonst du und ich diene dir und mich quälst du mit diesem Übel. Vor einigen Jahren, da wurde ich von einem Problem überrascht. Man hat bei mir Krebs festgestellt. Ich musste operiert werden. Es kam wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel, ohne Vorwarnung. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum bekomme ich so etwas? Wie kann so etwas überhaupt entstehen? Wo ist die Ursache zu suchen? Natürlich wissen wir, dass wir die Krankheiten oftmals auch selbst verursachen können. Wir wissen auch, dass man Krankheiten durch die Folge einer schlechten Lebensweise vielleicht auch tatsächlich erreichen kann. Aber trifft das immer zu? Trifft das in meinem Fall zu? Ich bin Adventistenkind. Ich habe noch nie eine Zigarette an meinen Mund geführt. Ich habe noch nie dem Alkohol zugesprochen. Soweit ich mich zurückerinnern kann, waren wir immer darauf bedacht, uns gesund zu ernähren. Wie bekomme ich solch eine gefährliche Krankheit? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe auch die Ärzte gefragt. Auch sie konnten mir darauf keine Antwort geben. Es war im April, als mir damals eine Niere entfernt wurde. Im Juni, also 2 Monate später, da ruft mich mein Freund aus Süddeutschland an und erkundigt sich nach mir, wie es mir nach der Operation gehen würde. Ich sage zu ihm, du, es geht mir im Verhältnismäßig recht gut und wenn es Gott gefällt, dann kann er mich am Leben erhalten. Das war im Juni. Im Juli, also nur 1 Monat später, da stellt man bei diesem meinem Freund Krebs an der Bauchspeicheldrüse fest. Er wird operiert, anschließend folgen schreckliche Wochen des Martyriums und 1/4 Jahr später war er tot. Ich muss euch sagen, das hat mich doch schwer getroffen. Er musste gehen, ich durfte bleiben. Ebenfalls in dieser Zeit, ich kam damals gerade wegen meiner Operation von der Kur zurück, da fühlte sich ein alleinstehender Glaubensbruder, 49 Jahre alt, er fühlte sich schwach und krank. Er ging zum Arzt, wurde untersucht, er bekam eine Operation, die Ärzte machten auf und sofort wieder zu. Bauchspeicheldrüsenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Er lebte danach noch 2 Monate, dann haben wir ihn beerdigt. Da spielte sich alles innerhalb eines Jahres ab. 2 Jahre später begann mein Rentendasein. Meine Frau und ich, wir wollten Spaziergänge machen. Meine Frau freute sich auf die Gartenarbeit, ein Hobby von ihr. Wir hatten Pläne mit uns selbst, mit unseren Kindern, mit unseren Enkelkindern, mit der Gemeinde. Endlich haben wir mehr Zeit, dachten wir. 14 Tage nach dem Umzug liegt meine Frau plötzlich nervlich, flach, körperlich, total am Boden. Wir wissen nicht weswegen, wieso, warum. Jetzt, wo alles geschafft ist, jetzt, wo wir aufatmen können, ein Arztbesuch nach dem anderen, ein Krankenhausaufenthalt wird notwendig. Man stellte die Diagnose MS, multiple Sklerose. Dann folgen Jahre der Pflege und des Leidens. 3 Jahre später war sie tot. Ich erzähle das nicht, um zu klagen, liebe Geschwister, sondern deutlich zu machen, dass die Gedanken der Predigt nicht aus der Luft gegriffen sind. Ich spreche als Betroffener. Und in solchen Situationen, da stellt man sich schon mal die Frage, warum lässt Gott dies in meinem Leben zu? Warum ich? Oder ich denke an Glaubensgeschwister, die nach unserer Meinung viel zu früh von dieser Erde abgerufen wurden. Ein Glaubensbruder, sehr missionseifrig, mit 39 Jahren stirbt er an Krebs. Ein Prediger scheidet mit 49 Jahren wegen Krebs aus dem Leben. Ein Glaubensbruder, der viele Jahre im Landesausschuss unserer Vereinigung gearbeitet hat, der sich viel für die Freikirche eingesetzt hat. Mit 48 Jahren wird er wegen Gehirntumor aus dem Leben gerissen. Ein junger Bruder, 19 Jahre alt, er verunglückt mit seinem Motorrad tödlich, obwohl er selbst an dem Unfall gar keine Schuld hat. Da fragen wir uns doch, hätte das Gott nicht doch verhindern können? Und außerdem fallen mir 8 Prediger ein, jüngeren und mittleren Alters, denen in den letzten Jahren ihre Ehefrau einfach weggestorben sind. Da ist zum Beispiel eine junge Frau eines Predigers, sie ist an Lungenkrebs gestorben. Sie hinterließ ihren Ehemann und 3 Kinder im Kindergarten- und Schulalter. Alles schreckliche Situationen und Schicksale. Und ich frage mich, wie ist es möglich, dass man als Adventist, als Nichtraucher Lungenkrebs bekommt? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich komme zu keinem Ergebnis. Mein leiblicher Bruder, er bekam im Kindesalter Kinderlähmung. Damals gab es noch keine Polio-Impfung. Die ganze rechte Seite, Hand und Bein gelähmt. Sein Leben lang hindurch war er behindert und musste viele Nachteile in Kauf nehmen. Herr, warum? Warum ist diesem Bruder oder jener Schwester ein so hartes Siechtum auferlegt? Warum muss der eine oder der andere schwere Krankheiten durchmachen, obwohl sie sich doch immer für die Gemeinde eingesetzt haben? Tja, und da stehen dann die Gesundheitsaposteln in der Gemeinde auf und sie sagen, ja, der oder sie hätten sich auch vernünftiger ernähren sollen. Und dann kommen die sogenannten Schriftgelehrten und die Gesetzeslehrer in der Gemeinde und sagen, sie hätten mehr beten und mehr die Bibel lesen sollen. Man will damit zum Ausdruck bringen, ja, weil sie es nicht getan haben, deshalb. Deshalb? Kann man so argumentieren? Sicher mehr die Bibel lesen, mehr beten, inniger mit Gott verbunden sein und auch eine gesündere Lebensweise, das ist niemals falsch. Vielleicht hätte man da und dort tatsächlich mehr tun können. Aber wenn wir das alles getan haben, haben wir dann eine Garantie für Gesundheit, für Wohlergehen und für ein langes Leben? Wie erklären wir es, wenn Geschwister, die gesund gelebt haben, die nach Meinung mancher Geschwister vielleicht sogar extrem gesund gelebt haben, wie erklären wir es, wenn sie dann trotzdem schwer krank werden? Wie erklären wir es, wenn Geschwister, die versucht haben, ein inniges Verhältnis zu ihrem Herrn zu finden, die ihren Glauben wirklich ernst genommen haben, und die deshalb in der Gemeinde oftmals vielleicht sogar spöttisch als Fanatiker bezeichnet werden. Wie erklären wir es, wenn sie dann trotzdem den Weg des Leides gehen müssen? Ja, und dann stehen die Liberalen und die Gleichgültigen in der Gemeinde auf. Und sie triumphieren und sagen, ja, siehste, jetzt haben sie so gesund gelebt und sind doch erkrankt. All ihr gesundes Leben, ihre gläubige Haltung hat nichts genutzt. Und sie schlussfolgern daraus, du kannst leben, wie du willst, gesund oder weniger gesund, gläubig oder weniger gläubig, sterben musst du allzumal, also leben wir, wie wir wollen. Aber stimmt das? Sind wir wirklich auf dem rechten Weg, wenn wir solche Schlussfolgerungen ziehen? Sind wir auf dem rechten Weg, wenn wir kurzerhand unsere Lebensprinzipien über Bord werfen? Können, dürfen wir verantwortungslos darauf losleben? Sicher nicht. Aber warum läuft dann bei uns manchmal alles so anders, als wir uns das wünschen? Warum erhört Gott zum Beispiel unsere Gebete nicht immer, wenn wir für jemanden beten, für die Erhaltung des Lebens und für die Wiedererlangung der Gesundheit? Und es stellt sich noch eine andere Frage. Wie sieht es denn eigentlich mit den Verheißungen Gottes aus, die er uns gegeben hat? Kann man den Verheißungen wirklich Glauben schenken, wenn Gott sagt in 2. Mose 15, 26, wirst du der Stimme Gottes gehorchen, dann soll dir keine dieser Krankheiten auferlegt werden, wie es bei den Ägyptern ist. Oder die Aussage im Psalm 91, Vers 7, wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es durch dich nicht treffen. Mich hat es getroffen. Gott hat mich nicht verschont. Muss ich aber nun schlussfolgern, Gott sieht, steht nicht zu seinem Wort? Muss ich schlussfolgern, es stimmt etwas nicht mit seinen Verheißungen? Darf ich vielleicht Gottes Wort nicht so ernst nehmen, nicht so buchstäblich nehmen? Eine der wichtigsten Fragen, die sich jeder von uns selbst stellen muss, ist die: Warum diene ich Gott? Aus welchem Beweggrund heraus diene ich ihm? Dienen wir Gott, weil er uns versprochen hat, dass er uns dann von allem Bösen bewahren wird? Ernähren wir uns deshalb gesund, weil Gott dann alle Krankheiten von uns fernhalten wird? Rauchen wir nur deshalb nicht, weil wir dann die Garantie haben wollen, nie einen Lungenkrebs zu bekommen? Trinken wir nur deshalb keine alkoholischen Getränke, weil wir annehmen, Gott würde uns dann von einer Leberzirrhose bewahren? Zahlen wir nur deshalb den Zehnten, weil wir sicher gehen wollen, dass uns Gott dann vor finanziellen Schwierigkeiten bewahren wird? Ist das der Grund, warum wir Gott dienen? Wir erinnern uns an Hiob und an den Vorwurf, den Satan Gott gemacht hat. Satan sagte zu Gott: Weißt du, dieser Hiob, der dient ja nur aus Berechnung. Er dient nur, weil er denkt, du wirst ihn vor allem Unglück schützen. Denken wir auch so? Dienen wir Gott, weil wir von ihm eine Gegenleistung erwarten? Weil wir, wie bei einem Zug-um-Zug-Geschäft, ich gebe ihm und er gibt mir? Warum halten wir den Sabbat? Halten wir ihn, weil wir uns von Gott eine Belohnung erwarten? Denken wir könnten uns mit dem Halten des Sabbats etwas verdienen? Nein, wir sind bemüht, den Sabbat zu heiligen, weil wir Gott als den Schöpfer Himmels und der Erde ehren wollen. Warum zahlen wir den Zehnten? Tun wir es als eine Art Versicherung gegen finanzielle Nöte? Nein, wir geben den Zehnten als Zeichen dafür, dass wir Gott als den Eigentümer all unseres Besitzes anerkennen. Warum ernähren wir uns gesund? Tun wir es, weil wir als Gegenleistung von Gott Gesundheit und langes Leben erwarten? Nein, wir tun es, weil wir unseren Körper als den Tempel des Heiligen Geistes rein erhalten wollen. Ich denke, wir sind uns darin einig. Wir wollen Gott nicht aus Berechnung dienen, sondern wir wollen ihm dienen, weil wir ihn lieben, achten und ehren. Aber nun gibt es Menschen, die einem feindlich gesinnt gegenüberstehen. Sie freuen sich sogar, wenn uns Leid trifft. Und sie denken im Stillen, das geschieht ihm gerade recht. Das ist das Resultat seines bösen Lebens. Das hat er verdient. Das ist die gerechte Strafe. Aber zum Glück haben wir in der Gemeinde ja keine Feinde. sondern nur Freunde. Freunde, die es gut mit uns meinen. Auch Hiob hatte Freunde, die es gut mit ihm meinten. Und gerade diese Freunde redeten auf ihn ein und forderten ihm auf, geh in dich, Hiob, sicher hast du irgendetwas dich versündigt, tu Buße, bekehr dich, die Krankheit ist eine Folge deines sündigen Lebens, bring in Ordnung, was du angestellt hast, dann wird Gott wieder von dir ablassen. Wohlgemerkt, das waren nicht die Feinde Hiobs, nein, das waren seine Freunde, die so redeten. Denken wir manchmal auch so wie die Freunde Hiobs? Denken wir manchmal auch, dass Krankheit, das Leid, dass ein Unglücksfall, dass vielleicht sogar ein krankes, behindertes Kind eine Strafe Gottes ist? Denken wir vielleicht auch, Gott bestraft ihn oder sie, weil sie dies oder jenes getan haben? Oder wir denken so im Stillen, ihr sagt, ganz bestimmt wird irgendetwas in seinem Leben nicht in Ordnung sein, sonst würde doch Gott nicht so hart mit ihm umgehen. Eines Tages stellten die Jünger die Frage an Jesus, Johannes 9, Vers 2 und 3, Meister, wer hat denn gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortet, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Jede Krankheit, jedes Leid, das über uns kommt, ist uns zur Bewährung in den Weg gestellt. Gott lässt es zu, damit wir uns im Glauben üben und danach dadurch Gott im Leid verherrlichen. Satan hingegen möchte gerne, dass wir uns vom Glauben, dass er uns vom Glauben abbringen kann. Er möchte uns entmutigen. Er möchte, dass wir Gott absagen. Selbst die Ehefrau Hiobs ließ sich zum Werkzeug Satans machen, indem sie sagte, Hiob, du siehst ja selbst, dass es nichts bringt, Gott nachzufolgen. Lass es sein, an Gott zu glauben. Sag ihm ab, sterben kannst du auch ohne Gott. Gott möchte aber, dass wir in Problemsituationen standhaft bleiben. Dass wir auch aus den schwierigen Situationen heraus mit Jesu Hilfe als Sieger hervorgehen. Im Psalm 46 heißt es, wenngleich die Welt unterginge, und die Berge ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte, von seinem Ungestüm die Berge einfielen, fürchten wir uns doch nicht. Und warum fürchten wir uns nicht? Weil wir wissen dürfen, Gott ist bei uns. Weil wir im Leid, im Kummer, im Schmerz von ihm getröstet werden. Weil wir in Krankheiten seine Hilfe erfahren dürfen. Weil wir uns in den Turbulenzen unseres Lebens von Jesus Kraft zum Tragen erbitten dürfen. Auf die Frage, warum, wieso und weshalb, werden wir auf dieser Erde keine befriedigende Antwort finden. Alles Grübeln und Nachdenken wird zu keinem vernünftigen Ergebnis kommen. Auch Asaf konnte Gottes Handeln nicht begreifen. Ja, er wäre beinahe am Glauben verzweifelt. Erst als er in das Heiligtum Gottes ging, als er vor dem stand, der gleichzeitig Richter und auch Erlöser ist, erst da bekam er einen erweiterten Blick. Und da wurde ihm auf einmal klar, dass das Leben hier auf dieser Erde nicht alles ist. Danach kommt noch etwas. Es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Das Beste steht uns noch bevor. Petrus sagt im 2. seiner Briefe, Kapitel 3, Vers 13. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Auf der neuen Erde wird uns Gerechtigkeit zuteil. Da wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben. Da wird sich herausstellen, dass es doch einen Unterschied macht, ob ich gerecht bin oder ungerecht bin, gerecht oder gottlos. Dass es ein Unterschied ist zwischen dem, dass ich Gott diene oder ihm nicht diene. Malachi Kapitel 3, Vers 18. Gott wird uns ewiges Leben geben, nicht weil wir das verdient hätten, sondern weil uns Gott in seiner Liebe beschenken will. Er will uns beschenken, weil wir zu ihm halten, weil wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und wenn wir Freud und Leid, wenn wir Herrlichkeit und Trübsal gegenüberstellen und miteinander abwägen, dann sagt Paulus, Römer 8, Vers 18, ich bin davon überzeugt, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist im Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns einmal Gott schenken wird. Und deshalb sollten wir trotz allem Leides und Schmerzes in dieser Welt sagen, ich will am Glauben festhalten. Ich will weiter auf dem schmalen Pfad des Lebens gehen, um ins Reich Gottes zu kommen. Ich will meinem Leib den Tempel Gottes rein erhalten. Ich will Gott dienen und ihm in allen Dingen treu sein. Selbst dann, wenn Krankheiten über uns kommen sollten. Selbst dann, wenn in unserem Leben nicht alles wie am Schnürchen läuft. Selbst dann, wenn Leid und Schmerz über uns kommt. Selbst dann, wenn es uns das Leben kosten würde. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 sagt uns, fürchte dich vor dem Keinen, was du leiden wirst. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Eine Krankheit, ein Unglücksfall, ein krankes, behindertes Kind, der Tod eines lieben Menschen, der Verlust des Arbeitsplatzes, Enttäuschungen von Menschen, die uns lieb und wert sind, die Untreue des Ehepartners, Ungereimtheiten in der Gemeinde. Dies alles kann mich in Glaubensnöte bringen. Meine Grundfesten können dadurch stark erschüttert werden. Die Gefahr ist gegeben, dass ich umkippe. Die Gefahr ist gegeben, dass ich an Gottes Gerechtigkeit zweifle, dass ich Gottes Liebe in Frage stelle, dass ich die Bibel, dass ich Gottes Wort über Bord werfe, dass ich auf die Zusagen, auf die Verheißungen Gottes nichts mehr gebe. Die Gefahr ist gegeben, dass ich meine adventistische Lebensweise aufgebe und wieder zur ägyptischen, weltlichen Lebensweise zurückkehre. Die Gefahr ist gegeben. Aber wir sollen und dürfen wissen, Gott liebt uns. Er sorgt sich um uns. Er bangt um uns. Er hofft sehr, dass wir den Glauben und das Vertrauen nicht aufgeben. Jesus hat einmal zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, dass dein Glaube nicht zerbricht, dass du den Glauben nicht verlierst. Der große Wunsch unseres Gottes ist, dass wir standhaft bleiben. Und wir dürfen wissen, Jesus ist uns auch in den dunkelsten Augenblicken unseres Lebens ganz nah. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Er lässt uns nicht allein. Wir dürfen sicher sein, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Ein wunderbares Wort. Paulus ruft uns weiter auf, werft das Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Gott wird unser Vertrauen zu ihm belohnen. Asaf kommt am Ende seiner Überlegungen zu dem Ergebnis und sagt in Psalm 73, Vers 21, als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeutet mir Himmel und Erde nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, bist doch du, Gott, alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Wir wollen Gott bitten, dass er uns die Sicht des Asaf schenkt. Und wenn wir dies erkannt haben und wenn es uns gelingt, so zu denken, dann wollen wir Gott bitten, dass er uns die Kraft schenkt, nach dieser Erkenntnis zu leben. Und dass wir auch in schwierigen Lagen unseres Lebens nicht verzagen, dass wir den Glauben nicht aufgeben, sondern dass wir standhaft bleiben, dass wir uns treu zu Gott halten, dass wir nicht auf das Vergängliche schauen, sondern auf das Ewige. Der Herr möge uns darin alle reichlich segnen. Amen. Vater im Himmel, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dürfen wir deine Kinder sein. Und wir danken dir, dass du uns leiten und führen willst. Aber wir bitten dich, Hilf uns, bei dir zu bleiben, auch dann, wenn wir durch dunkle Täler gehen müssen. Und wenn Trübsal über uns kommt, dann hilf bitte, dass wir nicht an deiner Liebe zweifeln, dass wir unseren Glauben und unser Vertrauen zu dir nicht aufgeben. Bitte, Herr, stärke besonders die Geschwister unter uns, die sich vielleicht momentan in solch einer Krisensituation befinden. Lass ihnen ganz besonders deine Nähe verspüren. Herr, wir danken dir, dass du uns versprochen hast, alle Tage bei uns zu sein, bis an der Weltende. Bitte, Herr, vollende du dein Werk und mache all dem Kummer und dem Schmerz und dem Elend auf dieser Erde ein Ende. Komme recht bald, Herr. Wir warten auf dein Erscheinen. Und nun segne uns nach deiner Verheißung. Ja, wir danken und bitten es im Namen Jesu. Amen.
Vielen Dank, dass Sie diese Predigt angehört haben. Sie haben Fragen zum Glauben, haben Feedback zur Predigt oder wollen Gott besser kennenlernen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt@adventgemeinde-chemnitz.de. Besuchen Sie auch gern unsere Homepage, um mehr über unsere Gemeinde zu erfahren. Die Adresse lautet www.adventgemeinde-chemnitz.de. Oder kommen Sie persönlich vorbei und besuchen Sie unseren Gottesdienst. Wir treffen uns jeden Samstag um 9.30 Uhr in unserem Gemeindehaus in der Hans-Sachs-Straße 9 in Chemnitz. Chemnitz ist Ihnen zu weit weg? Dann klicken Sie auf www.adventisten.de und suchen Sie nach einer Gemeinde in Ihrer Nähe. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und hoffen, dass Sie bald wieder in unseren Podcast reinhören. Bis zum nächsten Mal.